Wir sind mitten in unserer Januarserie Mutig und frei in das 2021 hier bei LiveNet. Schon sind wieder 14 Tage vergangen in diesem neuen Jahr. Und wir hoffen natürlich, es sei gut losgegangen für euch alle, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Tabea Obliger und Tabea Legler sind heute meine Gäste hier im LiveNet Talk. Zwei Frauen, die in ihrem Leben schon häufig einen Schritt raus aufs Wasser gewagt haben und mit viel Gottvertrauen vorwärts gegangen sind. Wir werden ein bisschen einen Einblick bekommen in ihr Leben und ich freue mich extrem darauf, wirklich ein bisschen zu hören, auch gerade speziell auch von Tabea Obliger, wie sie es erlebt in Israel. Sie lebt ja seit 2014 mit ihrem Mann und den drei Kindern in Israel, also genau genommen in Tel Aviv. Und wir wissen ja, dass Israel auch in der ganzen Pandemie eine sehr schwierige Zeit lebt. Und da wollen wir gerne auch ein bisschen erfahren, wie sie das als Familie jetzt erleben und durchstehen miteinander. Aber zuerst möchte ich diesen beiden Frauen gerne eine so Frage geben. Mutig ist ja das Thema, mutig und freies Leben. Würdet ihr von euch selber auch sagen, dass ihr mutig seid? Oder habt ihr, ja, heute am Stand jetzt, sagen wir mal, muss immer den ganzen Namen sagen beim Ansprechen. Tabea Legler fragt zuerst, würdest du sagen, du seist eine mutige Frau selber auch?
Sagen wir es so, mein Mann sagt immer, ich sei eine mutige Frau. Meine Kinder sagen das immer, ich sei mutig. Also ich bin sicher vom Grundtyp Mensch nicht ängstlich. Wirklich nicht, noch nie gewesen. Ich habe vor irgendwie, ich weiß nicht vor was ich Angst habe, irgendwie vor nichts Angst. Auch jetzt in dieser Corona-Zeit habe ich einfach keine Angst. Es macht mir eigentlich nichts Angst. Und darum, ich denke, Mut ist schon etwas, wo, ja, ich bin immer gerne mutig gewesen, mutige Sachen gemacht, freche, mutige Sachen.
Okay, ich gebe die gleiche Frage gerne eben auf Tel Aviv zu der Tabea Obliger. Was würdest du da dazu sagen?
Ja, ich glaube, die Leute sagen auch von mir, ich sei extrem mutig, fearless. Und ich habe so ein Motto mit meinen Kindern. Weil viele sagen auch, wieso hast du nie Angst, was deine Kinder alles machen? Sehr gewagte Sachen. Und ich habe einfach eine Frage, die ich ihnen immer gestellt habe, von Anfang an. Ich frage es immer, fühlst du dich sicher in dem, was sie unternehmen? Und die Frage, die setzt frei. Und ich frage die Frage mir selber auch. In allem, was ich mache, fühle ich mich sicher. Und was muss ich dazu selber unternehmen, wenn ich mich nicht sicher fühle? Und dann wird man wirklich einfach mutig.
Ja, das ist auch sehr gut beschrieben in deinem Buch, in dem No Filter, wo sicher in der Schweiz schon viele Frauen und Männer gelesen haben. Ich bin einer von denen, jetzt auch, der die letzten Tage das gelesen hat noch und das No-Filter, ich kann es dann noch heute die Kamera zeigen. Und da beschreibst du das auch an mehreren Stellen. Auch das Bild, wo eben der Sohnemann zum Beispiel auf dem Sprungbrett ist, oder? Und ihm das Gleiche auch hast mitgegeben. Ja, mach es, wenn du dich sicher fühlst mit dem Salto ab dem 10 Meter, oder? Also kannst du vielleicht dort noch ein bisschen mehr dazu sagen, was dass das heisst für dich aus eigener Erfahrung, aber auch bei den Kindern.
Ja, also eben jetzt zu diesem Beispiel. Mein Sohn ist auf dem 10-Meter-Brett gestanden und hat mich gefragt, Mami, darf ich den Rückwärtssalto vom 10-Meter-Sprungbrett machen? Und ich mir jetzt schon ein bisschen das Herz in die Hose gefallen und dachte, ui, nein, wenn da etwas schief geht. Und dann habe ich einfach wieder gefragt, fühlst du dich sicher? Und dann habe ich ihn einfach gelassen mit dem. Und er ist raufgegangen und ist mehrmals nur rauf, ist beim Sprungbrett gestanden. Abgekumpelt, ganz normal, aber hat jedes Mal die Rotation, ich habe es gesehen, in seinem Kopf hat er immer die Rotation gemacht. Und plötzlich kommt er, ich habe ihm dann nicht so lange zugeschaut und bin wieder weg. Und plötzlich kommt er zu mir und sagt, Mami, ich habe es geschafft. Und am Schluss hat einfach der Badmeister ihm dann auch gesagt, hey, siehst du dir an, du schaffst das. Und dann hat er einfach gesagt, du 3, 2, 1 rufen und dann springst. Und das hat ihm genau so den letzten Kick gegeben. Und ich glaube, wir alle brauchen Menschen in unserem Leben, die uns wirklich auch manchmal das 3, 2, 1 zu rufen, aber eben auch einfach auch die Frage stellen. Ich sage immer, wir brauchen Menschen in unserem Leben, die uns fragen, ja, fühlst du dich sicher? Und was braucht es, wie ich schon vorher gesagt habe, dass du dich dann sicherer fühlst? Dass du es dann einfach einen Schritt mal kannst wagen und den nächsten und den nächsten.
Ja, und du sagst auch ganz klar, wenn du dich in einem Umfeld befindest, wo eben du dich nicht sicher fühlst und so das Vertrauen nicht spürst, dann musst du es je nachdem verlassen oder musst radikal etwas verändern. Also dort hier Es ist auch schon wieder Mut gefragt, oder? Für da etwas anzupacken.
Ja. Ja, weil ich denke, manchmal braucht es eben Mut zu sagen, nein, ich schaffe es nicht oder ich wage es noch nicht. Und dann braucht es eben die Veränderung im Leben, dass man merkt, was einem die Sicherheit gibt. Aber eben auch nach das Wagen und sagen, hey, ich kann nicht tiefer gehen als in Gottes Hand oder ich kann einfach auch mal einen Fehler machen. Und es ist nicht unbedingt ein Fehler, außer das wäre natürlich lebensgefährlich. Aber da reden wir ja nicht von solchen mutigen Sachen, sondern mehr so von Lebensschritten, wo ich einfach auch mal sage, hey, mache ich einfach mal den Schritt und dann schauen wir, was passiert. Und sonst war es einfach ein Wegweiser oder ein Lehrer und eben nicht ein Fehler.
Sehr spannend. Ja, wir merken, wir sind schon voll drin, oder? Jetzt in diesem Mut-Thema. Und ich möchte aber gleich jetzt noch zuerst geschwingen, ein bisschen einen anderen Einstieg oder noch so einen anderen Anreiseweg nehmen. Und zwar dort, ja, wer ihr überhaupt seid oder aufgewachsen seid, dass wir euch noch ein bisschen besser können lernen kennen. Und das Ganze bekommt dann noch stärkere Kraft, glaube ich, wenn man eben weiss, wo ein Mensch durch gegangen ist im Leben, wo er herkommt. Tabea Obliger, du bist ja als sechs zuletzt Kind in Papua-Neuguinea aufgewachsen. Das war der Anfang. Und erzähl uns doch selber so ein paar grob skizziert, paar wichtige Stationen einfach von deinem Lebenslauf.
Ja, also ich bin wie gesagt als sechs Kind in Papua-Neuguinea auf die Welt gekommen. Das ist gerade oberhalb von Australien. Meine Eltern sind Missionare, ich bin also ein Missionarskind. Und wir sind wirklich sehr, sehr in der Natur aufgewachsen. Bei den Einheimischen haben auch sehr viel gewagte Sachen machen, wenn ich jetzt zurückdenke. Und die ersten 16 Jahre von meinem Leben, wie gesagt, dort aufgewachsen, dort war immer wieder zwischen in der Schweiz. Und dann mit 16 bin ich in die Schweiz gekommen und habe in der Schweiz eine Lehre gemacht, weil in Papua-Neuguinea, das ist ein Drittweltland, dort kann man nicht unbedingt eine Ausbildung machen. Und dann bin ich nachgereist, meine Geschwister, die sind in dem Sinn voraus. Unsere Eltern sind geblieben als Missionarin in Papua-Neuguinea. Dann habe ich zuerst eine Lehre gemacht in Genf und habe gerade voll Französisch gelernt. Und bin dann von dort aus am Flughafen in Zürich gearbeitet. Und fast 20 Jahre haben wir in der Schweiz gelebt, bis wir jetzt vor 6,5 Jahren auf Tel Aviv, Israel, sind gezügelt mit unserer ganzen Familie.
Genau, und dort hier habt ihr jetzt eben das Sozialunternehmen aufgebaut, Kite Pride, wo Jobs für Männer und Frauen arbeiten wollen, die irgendwie der modernen Sklaverei entfliehen können. Oder die helfen noch, dort rauszukommen aus dieser Sklaverei, aus dem Menschenhandel. Und da kommen wir natürlich näher genauer drauf. Auch Global Act ist vorher noch etwas gewesen, wo auch drin gehört in die Geschichte, denke ich, oder, wo du gegründet hast. Was das genau ist, eben, tue ich gerne wieder anknüpfen. Jetzt gehen wir gerne zur Tabea Legler. Tabea, wie ist da so die Biografie sozusagen, die ersten Jahre von deinem Leben und deine wichtigsten Stationen?
Es ist ja mega lustig, gell, dass wo du die Idee gehabt hast, uns zwei Frauen anzufragen und nicht gewusst hast, dass wir so gute Freundinnen sind. Gleich heissen und gleichzeitig bin ich auch aus einer Familie mit sechs Kindern, nur ich bin das zweite. Ich bin das zweite Kind und wir sind alle innerhalb von 9 Jahren entstanden, wenn man so will. Und ich bin mega froh, bin in einer Grossfamilie aufgewachsen. Es ist ein mega Geschenk. Und ich muss sagen, wir waren echt ein wilder Haufen, alle zusammen. Ich bin sehr in einer kleinen Wohnung aufgewachsen, aber extrem eine quirlige Bande, noch heute. Wir sind auch gerne zusammen, wir sind extreme Familienmenschen, alle. Wir lieben es, zusammen zu sein. Und unser Vater, das ist wirklich ein wilder Kerl. Wenn ich das so darf sagen. Wenn der mit dem Töfter herkommt, ist der immer eigentlich entweder auf dem Hinterrad oder auf dem Vorder, einfach nie normal. Und das hat uns natürlich geprägt. Und ich glaube, so der wilde Geist, den habe ich schon von ihm. Ja, so das wilde Wesen.
Mhm. Und nachher sind weitere Stationen gesehen. Was ich einfach weiss, ist, dass ihr zu Australien seid, der später mal, also wo dein Mann schon hast kennengelernt, aber da wäre noch einiges zwischen.
Genau.
Kindergärtnerin, oder das auch noch?
Zum Beispiel, ja. Aber ich bin aufgewachsen mit Musik. Ich habe mit 6 Jahren Gitarre gekauft, also Gitarre geschenkt bekommen. Und das hat mich extrem geprägt. Meine ganze Kindheit durch habe ich Musik gemacht. In der Schule bin ich früh gefördert worden von den Lehrern für Musik. Also Musik war irgendwie so ein Hauptteil von meinem Leben. So habe ich den Nick mit 15 kennengelernt, meinen Mann. Und wir hatten jahrelang Bands zusammen und so weiter. Und genau, ich habe mich dann auch ausgebildet zur Kindergärtnerin, das war immer mein Wunsch. Ich habe bis 28 auf diesem Beruf geschafft, 27, 28, so. Und dann haben wir gefunden, so, wir gehen auch noch ein Jahr als Hillsong College, International Leadership College. Und genau, sind ich gegangen. Im 2004 geplant war es ein Jahr und sind dann 3 geblieben. Nick hat das Vollzeit-Theologiestudium gemacht und ich habe wirklich Worship and Creative Arts studiert. Und ja, das war eine Mega-Zeit, wo mein Musikerherz verwandelt worden ist in ein Arbeiterherz. Das ist wirklich nicht das Gleiche. Ja, ich hatte immer ein Musikerherz und geliebt, Musik zu machen. So habe ich auch Tabea kennengelernt, oder Musik, gell? Genau. Und in Australien, in dieser grossen Kirche, ist wirklich Worship und Anbetung so ein riesen Thema, dass das wirklich mein Herz extrem verwandelt hat. Ja.
Sehr schön. Und das ist ja auch das, was dich hat jetzt ein bisschen in die Öffentlichkeit gebracht, Musik, oder?
Ja,
das ist jetzt 1,5 Jahre her, im Sommer 2019, wo du deinen Auftritt hast gehabt, da im Zaro im Brückli-Feld. Ich bin gerade den Artikel hier noch am Führen suchen, den wir darüber haben geschrieben. Können wir auch schnell reinschauen. Und ich denke, zum Thema Mut passt das natürlich auch sehr gut. Jetzt sieht man das hier. Tabea Legler und die Nationalhymne, wo wir da darüber berichten können. Und ich denke, für ein bisschen Eindruck zu bekommen von diesem Auftritt, Tabea Legler, ist gut, wenn ich das jetzt schon mache. Dann würden wir heute einlassen. In das Video, was du dann für einen Auftritt hast, das Aro. Und wir hören nachher dann noch ein bisschen Geschichte dazu.
So, und jetzt die Nationalhymne, gesungen von Tabea Legler. Tabea Legler, 43.
Also, da haben wir sie gesehen. Tabea Legler vor dem grossen Publikum, auch im Schweizer Fernsehen live übertragen. Du hast viel schon darüber geredet, wie das für dich war, der Auftritt. Unter anderem auch am Praise Camp, erst da, Ende Jahr, am Silvester. Hast du auch berichtet von der grossen Paar Schuhe, wo du da drin reingestanden bist. Jetzt nimm uns doch gerne noch ein bisschen mit, wie das dann war.
Gut. Es war eine Phase in meinem Leben, in der ich musikalisch überhaupt nicht mehr aktiv war. Eigentlich. So ein bisschen in unserem Dorf. Da habe ich mich mal gemeldet bei der Musikgesellschaft und gesagt, hey, wenn ihr mal eine Sängerin braucht, wir haben extrem coole Musik, dann würde ich gerne mitmachen. Und so habe ich so ein bisschen Connections geknüpft ins Dorf. Und eben plötzlich, als es um das eidgenössische Turnfest ging, habe ich ein Telefon bekommen aus dem Dorf von einem, der eben im OK extrem intensiv ist dabei gewesen. Also der hat geschafft, wie gestört für das Turnfest. Geniales Zeug gemacht, das ist wirklich, das ist ein Brain. Das ist wirklich ein cooler Typ. Und er hat mir angerufen und gesagt, meine Mom hat gesagt, du könntest singen, stimmt das? Und dann habe ich gesagt, ja. Und ich natürlich wusste, wer seine Mami ist, die kenne ich gut. Und gesagt, ja, das stimmt. Das hat er ja noch nie gehört singen. Anyway, wir brauchen noch eine Sängerin, die Hymnen singt am eidgenössischen Turnfest. Und weil ich keine Turnerin bin, habe ich eigentlich gar nicht so einen grossen Bezug direkt zu diesem Fest. Ich habe viel gewusst, wo gehen und wo vorbereitet sind und so. Und dachte, ah, cool. Und dann sagt er so, ja, das wäre dann Brückli-Feld-Stadion. Und so, aha, okay. Das ist ja riesig. Dann sagt er, ja eben, wir suchen dort für die Schlussshow, für das Schlussbouquet noch eine Sängerin, könntest du dir das vorstellen? Und ich sagte, du bist auch noch mutig und du hast mich noch nie gehört singen. Dann weiss ich noch, bin ich in Lungern, in die Landeskirche, in die grosse, schöne Landeskirche, dort rein, einfach mal die Hymne singen und habe ihm es aufgenommen und ihm geschickt und gesagt, was meinst du zu dem? Dann sagt er, mega, unbedingt, machen wir, machen wir. Und dann, genau, hat es ja ein Playback gebraucht und so weiter. Es hat ja jemand das für mich dann müssen machen, dass das dann auch gross und mächtig daherkommt, oder? Und dann, das Coole war wirklich, so ein paar Wochen vorher höre ich im Radio Argovia, wie der sagt, ja, eidgenössisches Turnfest, wir erwarten um die 150'000 Leute in unserer Stadt und am Schluss dann im Stadion Brückli-Feld bei Siegerehrung etwa 10'000. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist ja riesig. Und dann redet er weiter und sagt, ja, es ist dann live im Schweizer Fernsehen. Und ich so, also wirklich, ich habe das Gefühl, also, der Strick wird immer enger. Aber irgendwie eben auch krass, wieso das Bewusstsein überkommt, hey, krass, Gott ruft mich im Moment gerade in etwas mega, mega Grosses. Und innerlich weiss man ja als Mensch, hast du die Kapazität von Gott bekommen oder nicht? Oder? Das irgendwie, sonst hätte ich von Anfang an gesagt, nein, geht's noch, hier komme ich nicht. Aber auf der Bühne singen, vor Leuten singen, Konzerte geben und so weiter, das ist ja nicht etwas, was mir mega fremd war. Ich bin jetzt keine Profisängerin, aber ich bin jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass ich finde, oh, Lampenfieber und weiss ich was. Ich habe schon so viele Auftritte gehabt in meinem Leben, schon so viele Hochzeiten gesungen und so weiter, aber das ist der wirklich schon gerade ein sehr grosser Schuh gewesen. Und eben, weil ich so nicht aktiv war, dann war es sowieso riesig. Und so das Schwanken zwischen, ist das jetzt einfach ein fahrlässiges Ja-Sagen oder ist das jetzt wirklich einfach ein mutiger, cooler Schritt? Das ist so wie, das macht so wie ein Gigampfi hin und her, hin und her. Ein Mix zwischen Angst und Überforderung und wieder mega Freude und denke, yes, das ist so cool, darf ich das machen, oder so. Mhm. Genau.
Und wir haben ja dann kurz nachher auch uns schon darüber unterhalten, oder, wie du das eben gemacht hast und ja, plötzlich riesen Medieninteresse und eben auch unser Artikel, den ich schon eingeblendet habe, dort hast du gesagt, Menschen sollen Gott sehen, wenn sie mich sehen, ja, und hören, singen dort hier.
Ja.
Und hast du das Feedback auch vielmals dann bekommen? Weißt du, dass sie gemerkt haben, das Herz ist voll mitgegangen?
Also, was ich sehr viel gehört habe, ist, dass Leute einfach gesagt haben: Wow, wenn man die Hymne schaut, dann hat man Hühnerhaut. Das haben auch viel geschrieben: Wow, ja, Hühnerhaut, I've got Goosebumps. Wirklich, diese Message ist extrem viel gekommen. Und ich meine, dass jemand Goosebumps hat oder eben Hühnerhaut, für das kannst du ja nicht viel machen. Das ist einfach, das ist der Moment und das ist magisch. Das kannst du wie nicht beschreiben. Das ist der übernatürlich, wenn das passiert. Und es ist wirklich für mich ein übernatürlicher Moment gewesen, weil ich wusste sagen, wenn du dann dort stehst, eigentlich so verletzlich auf diesem riesen Schweizer Fahnentuch. Mein ganzes Setting war ja vorgegeben, wie ich aussehe, was ich muss anlegen muss. Das war ja nicht meine Idee, oder? Und wenn du dort so stehst, so feierlich, so, das war ja ein krasser Moment gewesen, mit diesen vielen, vielen Wahnsinnssportlern, die ja, war ja eine Siegerehre gewesen auch. Und dann stehst du auf diesem Kreuz und weisst, jetzt kann ich nicht mehr weggehen, jetzt oder nie. Und dann merkst du, das hört man leider im Fernsehen nicht, wie das Schweizer Volk hat mitgesungen. Weil hier heben meine Stimme und mit mir hast du das Gefühl, wow, krass, ein ganzes Stadion von Leuten, die singt, betet, freie Schweizer betet und du bist mittendrin und denkst, Gott, hörst du das? Das singen wir jetzt für dich. Und am Schluss habe ich ja auch so die Hände auf und das war wirklich so, weißt du, das hat mit mir so nichts zu tun. Das ist wirklich er, da ist er. Darum habe ich meine Hände so weit aufgehabt, oder? Mhm. Und einfach auch so zu merken, es könnte so vieles schief gehen. Technik, ein Blackout, nicht mehr was singen, irgendeine Kamera am Anstörchen, oder? Lass irgendetwas in ihr funktioniert nicht, du hörst die nicht und so weiter. Es könnte so viel schief gehen. Und am Schluss einfach zu merken, das ganze Bild ist so grossartig rausgekommen, und zwar nicht wegen mir. Das war mega krass gewesen. Das ist etwas, das berührt mich noch heute, wenn ich es schaue, habe ich auch Hühnerhaut, aber nicht wegen mir. Nicht zum sagen, hey, schau, was habe ich können, sondern ich weiss, was das mir gekostet hat zum Voraus. Und ich weiss, dass es ein riesen Geschenk war, das Gott an mich gemacht hat, dass es so ist rausgekommen. Wirklich, es ist ein extrem demütiger Moment, nicht überhaupt nicht etwas, und ich sage, hey, Schweiz hat er mich gesehen. Nichts Ehriges, nein.
Ja, das hast du ja auch in diesem Artikel gegenüber uns im Gespräch schon gesagt, was soll ich stolz auf mich sein? Ich weiss genau, alles kommt von Gott. Und ja, das kommt so stark zum Ausdruck. Und jetzt wollen wir aber gerne die andere Tabea auch fragen, weil ja eben, die sind Freundinnen, wahrscheinlich dann auch mitgefiebert hat. Und das voll erlebt hat, was da abgegangen ist, oder, in der Schweiz. Wie ist das
ja, für dich? Mhm. Ja, das ist wirklich, als erstes Mal bin ich einfach voller Stolz gewesen und gewusst, das ist, also wenn jemand gemacht ist für das, dann ist es wirklich zu haben. Dann ist es wirklich ihre Art, ihr Naturell auch und eben so das Ganze aus dieser Demut raus zu wissen, hey, ich habe einfach eine Stimme bekommen, die ist mir geschenkt worden und die ist zum Brauchen da. Und dann wirklich habe ich geschaut, wie ich live mitgehen kann, weil es ist schwierig, irgendetwas live zu schauen. Ich habe keinen Fernseher. Und dann auf dem Handy das zu suchen, dass man live dabei sein kann. Und das war wirklich, das ist gewaltig gewesen. Und ich meine, ich bin auch da gehockt mit Hühnerhaut und ich glaube sogar Tränen in den Augen. Es ist einfach so ein Moment, wo man einfach, man kann sich nicht anders als einfach mitfreuen. Mhm.
Genau. Es ist auch so ein bisschen das, was du ja in deinem Buch auch vielmals erwähnst und immer wieder betonst, Tabea Opliger, dass es so das Besondere, wenn jemand die Gaben eben einsetzt, also das, was man bekommt und nachher auch das einsetzt. Und das kostet eigentlich schon den Preis, ich meine, den Mut, dort herzustehen, aber es kann ja ganz anders gelagert auch sein im Leben, was es heisst, wenn man einfach seine Gaben investiert. Oder? Das kommt auch stark durch. Genau.
Ja, ich finde einfach eben, Gaben sind uns gegeben worden, zum Multiplizieren. Was hat Jesus aus allem gemacht? Wenn er etwas hat bekommen, hat er Gott gedankt, hat es aufgehauen und hat gesagt, hey, machen wir mehr daraus. Und ich meine, all die Gleichnisse, die er erzählt, es ist oft manchmal, ich finde es so interessant, dass im Deutschen Demut und Mut, also beides beinhaltet das Wort Mut. Und ich denke immer, also ich bin auch oft ein bisschen so aufgewachsen mit fast ein bisschen einer falschen Demut, dass man ja nicht einfach hochmütig wird. Aber ich denke, es ist, wie gesagt, es ist, wenn man das Gleichnis anschaut, was Jesus hat erzählt von den Gaben, wo alle sollen einsetzen, die ihre Meisterin gegeben hat. Und einer hat Angst gehabt vor dem Meister und hat es vergraben. Und jetzt sind sie mal gebraucht, eben fast ein bisschen aus falscher Demut raus. Und ich liebe auch das Zitat von, es ist auf Englisch, es ist ein bisschen lang, aber einfach die Quintessenz von dem ist, wer bist du, dass du nicht glänzen sollst? Dein Kleinspielen hilft der Welt nicht. Wenn du deine Gaben einsetzt und freisetzt und eben mutig bist, dann tust du wie andere freisetzen, ihre Gaben auszuleben. Und ich glaube, das ist wirklich das, was wir alle noch viel mehr müssen lernen. Und das liebe ich auch an der Freundschaft mit der Tabea. So sind wir eben wirklich auch Freundinnen geworden, indem sie etwas in mir hat gesehen und einfach hat keine Angst gehabt von meiner Kraft, in dem Sinn, wo ihr entgegengekommen ist. Und sie hat einfach gesagt, hey, komm, sing mit mir. Ich könnte jetzt nie mithaben, ich hätte jetzt nie irgendetwas mitsingen können, an so einem Anlass, wie sie jetzt gesungen. Aber es ist wirklich so der Moment, wo du merkst, wow, jemand sieht etwas in dir, sieht dich nicht als Konkurrenz, sondern sagt, hey, komm, zusammen, wenn wir das jetzt zusammen einsetzen, dann wird es noch viel kraftvoller. Und das liebe ich mega in unserer Freundschaft.
So cool. Und eben, ja, hast du jetzt gemerkt, als ich das Buch in die Hand genommen habe, dass du das Buch sogar der Tabea Legler gewidmet hast, eben die erste Person, wie du jetzt vorhin schön gesagt hast, die keine Angst hatte vor meiner starken Präsenz als Frau. Und jeder einzelnen Person, die dieses Buch liest, der widmet es auch noch natürlich, den Leuten, die es sonst lesen. Und für vielleicht noch, gerade beim Buch zu bleiben, möchte ich auch noch gerne etwas daraus zitieren, wo noch ein bisschen in die Richtung geht, wo du geschrieben hast, Tabea Obliger. Was ich habe, ist ein Geschenk, das mir anvertraut worden ist. Und dieses Geschenk ist da, um der Welt zu dienen, nicht mir selbst. Und ein bisschen weiter hin, sagst du auch noch gerade hier zum gleichen Thema, dass Gott, er will mit dir eine Partnerschaft eingehen, eine Freundschaft, um den Himmel auf die Erde zu bringen. Weißt du, das, was man viel merkt, wenn man jetzt so das liest von dir und eure Geschichte kennt, auch von Matt und dir, Tabea, dass die das wirklich bereit waren, einfach reinzugeben und loszulassen vieles von der Sicherheit. Jetzt wollen wir gerne da auch noch ein bisschen näher eintauchen in das, was ihr erlebt habt und als Familie jetzt noch erlebt, auch aktuell jetzt gerade. Nimmst du uns ein bisschen mit gerne in das 2014, wo ja das näher ist gekommen, aber vielleicht schon vorher. Mal, warum geht man auf Israel? Und gerade Israel, oder? Da haben ich ja auch gesagt, hätte es gescheiter zu Amerika gemacht, wäre einfacher gewesen. Rein so von den wirtschaftlichen Umständen oder was auch immer. Und wie ist das gekommen, dass ihr plötzlich gemerkt habt, mal, uns zieht es auf das Israel, Tel Aviv, wir kommen?
Ja, es hat eigentlich angefangen mit dem Ganzen, was ich mich dafür einsetze, und zwar für Menschenhandelopfer und denen einen Job anbieten. Das ist natürlich dann alles noch nicht entstanden gewesen, aber es ist so, wir haben einfach wie gemerkt, es zieht uns ins Ausland, es zieht uns einfach aus diesen vier Wänden raus, wo die Schweiz uns oder mir, vielleicht auch wie ich aufgewachsen bin, weiss nicht, vielleicht ist es so einfach wirklich mein Naturell, meine Persönlichkeit. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, mir wird in der Schweiz ein bisschen ein Deckel auf den Kopf gesetzt und ich habe nicht in meiner ganzen Freiheit können leben oder in meinem ganzen Potenzial. Mein Mann ist da eher so ein stetiger Zug, der einfach fährt. Ein IC und einfach von da nach da. Und er bleibt sehr fokussiert. Und dann muss man mit 10 Ross irgendwo hinziehen. In die Ferien natürlich. Aber wirklich noch in einem anderen Leben. Da sieht man, es muss mehr sein als eben irgendwie so ein Ferienflirt oder eben so ein, keine Ahnung was, ja, wir wollen die Welt verändern. Er ist sehr Realist. Und ich glaube, das ist so der Humor von Gott. Gott hat wirklich zu ihm geredet zuerst. Und er ist auf Tel Aviv allein gereist und ist beim Anflug, hat er einfach gespürt, und er hat gesagt, er kann es nicht beschreiben, es sei wie eine Stimme gewesen, die ihm hat gesagt, Tel Aviv ist eure Stadt. Und er ist gelandet und hat einfach in dieser Woche, er ist selbstständig gekommen, irgendwie mit einer gebuchten Tour, mit Freunden ist er unterwegs gewesen. Und sie haben einfach in dieser Woche ganz, ganz extrem Gott erlebt. Und ich weiss noch, er hat mir fast täglich geschrieben, weil ich bin dann zurückgeblieben, mit den Kindern ja nicht können Ferien machen oder wir einfach nicht wollen, mit allen, denn die Kinder noch sehr klein waren, gehen reisen, gerade auf Israel. Und er hat mir immer wieder geschrieben, Tabea, irgendetwas ist mit Tel Aviv. Und er hat ganz spezifisch immer Tel Aviv erwähnt und nicht unbedingt Israel. Viele Leute eben haben so ein Leuchten in den Augen, wenn sie von Israel reden. Und er hat einfach wirklich immer von dem Tel Aviv gehört. Man sieht, dass ich liebe Kapstadt und er hat es viel verglichen mit Kapstadt oder L.A. sind wir schon gewesen. Und er hat viel einfach so ein bisschen geredet, Tabea, das ist das L.A. von Amerika, das ist die Kapstadt von Südafrika, du wirst es lieben, ich glaube, das ist unsere Stadt, ich glaube, das ist das, dein innere Verlangen von irgendwo, die wirklich einzusetzen, in dem, wo wir beide auf das Herz bekommen, das ist Tel Aviv. Und dann sage ich immer, es ist du hast dann nicht den ganzen Plan, sondern es ist im Gehen, dass Gott den Weg zeigt. Du musst Schritte machen. Der Plan ist nie voll da. Es ist wie wenn du ein Haus baust, da siehst du, hast du schon irgendwelche Pläne, aber während dem Bauen kommen vielleicht noch Sachen führen und immer wieder gehst du einfach einen Schritt weiter. Und das Ganze ist dann noch gute zwei Jahre ist es gegangen, von dem Moment an, wo wir gespürt haben, es ist Tel Aviv. Und dann haben wir einfach immer wieder den Weg eingeschlagen. Und eben, es hat sehr viel Mut gebraucht, auch mit der Familie, mit den Kindern, Israel als Nichtjuden, wie kommen wir zu einem Visum. Und dann haben wir einfach wirklich einen Schritt umeinander gemacht und gar nicht zu viel dabei gedacht. Es haben uns fast mehr andere Leute rundherum Angst gemacht. Und ich hätte schon das gedacht und das. Und dann ist plötzlich der Gaza-Krieg. Genau um 14 Uhr hat er angetoben. Und wir haben immer wieder Nachrichten bekommen von Leuten, die wir schon Connections hatten in Israel, die gesagt haben, wollt ihr wirklich kommen? Könntest du schon ein bisschen später kommen? Wir haben nicht gewusst, nein. Wir haben ja gesagt, jetzt gehen wir. Und es ist wirklich einfach so ein Gehen. Durch eine Tür, durch die nächste. Und etwas, was ich auch immer gerne sage, ist, wenn die Tür nicht aufgeht, dann hast du den Schlüssel nicht dazu bekommen. Es ist wirklich so wie ein Schlüsselreichen von Gott, finde ich. Aber du musst Schritt machen. Und du musst den Schlüssel dann auch empfangen. Und wie gesagt, es hat sehr viel Mut gebraucht, aber im Mutig innen sein ist schon wirklich grosse Freiheit.
Ja, und an einem Ort sagst du auch, deswegen berufen sein, oder ob jetzt einfach die sind gesehen, die ganz klar einfach das haben können machen und nur die, oder so. Und du sagst an einem Ort auch, ja, es braucht ja auch jemanden, wo bereit ist zu gehen. Und vielleicht sind nicht andere ja bereit. Also Gott hat vielleicht schon viel mehr Berufungen ausgesprochen, so in so einer Richtung, oder?
Ja, genau. Ich sage immer, wir sind nicht die Einzigen, die das machen können, was wir hier machen. Ich glaube, Gott hat, wie du gesagt hast, aber schon viele andere Berufe, um ähnliche Sachen zu unternehmen. Und die Frage ist, gehen wir oder nicht? Und dann ist es dann auch ein wirkliches Durchbeissen und jeden Tag mutig zu sein. Wenn ich zurückdenke an die Anfänge, es hat so viele Momente gegeben, wo wir hätten aufgeben wollen. Und es ist nicht, weil wir dann das Gesicht hätten verloren oder was auch immer. Ich sage immer, es braucht fast gleich viel Mut aufzugeben, wie weiterzugehen. Weil du musst ja dann wie, eben so, der hat aufgeben, ja wieso? Es ist wirklich, es braucht für alles Mut. Es braucht Mut, Ja zu sagen, es braucht Mut, Nein zu sagen. Weil man muss immer mit den Konsequenzen leben, von dem, wo man sich dafür entscheidet tut. Und ich glaube, mutig sein kommt da eigentlich im Gehen. Man wird immer mutiger.
Ja, und das hat vorher doch Tabea Legler auch so schön gesagt. Du hast dich entschieden, hast den Mut und machst dich auch verletzlich in allem innen. Mhm. Und du schreibst in einem Ort auch im Buch, Verletzlichkeit hat etwas von Nächstes mit Mut. Und eben, man hört ja viel auch, die Angst ist immer auch ein Begleiter. Du kommst nicht ohne das aus. Hat auch der Nick Legler, Gaudi Mann, Tabea, am Praise Camp auch so schön nochmal rausgestrichen, oder? Es gibt keine mutigen Leute, auch nicht der mutigste Bergsteiger, Alpinist, kennt eigentlich die Angst nachher auch. Und das finde ich schon sehr spannend, ja, wie ihr weitergegangen seid und ihr habt eben auf das eingeladen. Das hat Matt auch schon gesagt, das ist so cool. Ich bin selber das anschauen. Ende 19 habe ich dürfen eine Reise machen auf Tel Aviv und sonst noch einfach Israel-Reise. Und dort haben wir auch eure Produktion auch gesehen vom Kite Pride. Und da auch selber so ein cooles Ding können heimnehmen. Das ist wunderbar, weil ich jetzt mit dem auch unterwegs war. Und ihr seid immer noch dran. Und vielleicht muss man auch noch ein bisschen von dort her kommen, weißt du, von diesem Beruf. Gleiches hat ja einen Moment gegeben, wo die heilige Unruhe in dir innen ist losgegangen. Weißt du, da sind wir jetzt ein bisschen schnell drüber weg, weil im Buch kommt das so stark zum Ausdruck, wo du hast gemerkt, ich kann einfach nicht mehr anders. Und wahrscheinlich ist ja das x-mal getestet worden, auch auf dem Weg, oder? Auf Tel Aviv und auch jetzt, wo es wahrscheinlich auch nicht immer gäbig ist und einfach. Und die Begegnung mit dieser Frau, die du da hast, mit dem ersten Kind ist das wahrscheinlich bei euch, gell? Wo du da so beschreibst, also da kommen einem ja wirklich Tränen, wenn man das nachher hört. Vielleicht kannst du selber noch ein bisschen erzählen, was da auf Seite 48 ist das da hier drin, die Begegnung, was das ausgelöst hat für dich.
Ja, ich denke, viele Leute haben eben oft das Thema gerade in Sachen Berufung oder eben so, ja, mein Leben ist, ich muss gar nicht unbedingt mutig sein, aber die meisten sind eben in einer Komfortzone und ihnen geht es auch gut dabei. Und vielleicht ist das ihre Berufung, dort, wo sie sind, glänzen sie und machen das Beste aus ihrer Situation. Und andere Leute oder viele von uns sind wirklich an dem Punkt, wo wir einfach merken, wir sind wie noch nicht ganz angekommen, oder wie man so auf Deutsch so schön sagt, ja, die PS nicht ganz auf dem Boden. Und ich glaube, dort ist wie so die Unruhe, die immer wieder kommt, bis man eben das gefunden hat, wo man merkt, dort kann ich meine ganze Energie einsetzen. Und bei mir ist es wirklich recht lang gegangen, bis ich wirklich gewusst, was ist meine heilige Zone, für was will ich mich einsetzen, was macht mich so richtig verrückt auf eine gute Art, dass ich eben mutig dagegen kann, etwas unternehmen. Und es war, als ich vom Thema Menschenhandel habe, zum ersten Mal gehört habe, ich wirklich einfach gedacht, meine Güte, wieso redet man nicht darüber? Wieso redet man nicht über die Opfer, die gegen ihren Willen wirklich ihren Körper verkaufen und als Sklaven behandelt werden? Und um dem Ganzen noch ein bisschen näher zu gehen, oder dem auch, ich sage immer, wenn man Statistiken hört, dann ist man oft überwältigt. 27 Millionen Sklaven auf der Welt und noch mehr. Und dann hört man so die Zahlen und denkt, was kann ich schon dazu unternehmen? Und dann bin ich unterwegs im Milieu in Zürich, eigentlich an einem Anlass, um mehr herauszufinden zu diesem ganzen Thema. Und im Milieu inne ist eine Frau, das war mein drittes Kind, im Tragtuch gehabt, 6 Wochen alt. Und sie ist da so, ihr Köpfchen hat da so oben rausgeschaut vom Tragtuch. Und ich habe so, wie gesagt, mitgenommen, bin am Stillen gewesen. Und dann kommt die Prostituierte mir entgegen, man hat es ganz klar gesehen, dass es eine ist, die dort am Strassenrand steht. Und sie hat einfach so auf mein Baby geschaut. Und dann sagt sie ganz brockenem Deutsch, darf ich Tochter küssen? Und ich war völlig baff gewesen, was will da eine wild fremde Frau meine Tochter münscheln? Und gleichzeitig einfach hat zum Glück mein Herz sofort reagiert. Und ich habe einfach gesagt, ja. Und dann ist ihre Tränen runtergelaufen und sie sagt so, ich habe 3 Kinder. Und ich weiss nicht, wo sie sind, wie sind wir alle weggenommen worden. Und irgendwie ist da so an einem Opfer in die Augen zu schauen. Sie hat mir dann ihre ganze Geschichte erzählt, wie sie von Brasilien ist gehandelt wurde, gegen ihren Willen. Und sie ist so dort gestanden, total ein Häufchen Elend und hat mir einfach, wie gesagt, alles erzählt. Und ich konnte einfach nichts machen können. Ich war so ohnmächtig. Und ihre Augen sehe ich heute noch vor mir, ihr ganzes Gesicht, ihre aufdunsenen Lippen. Und das hat mich einfach begleitet und ich habe gemerkt, hey, die Frauen, die sind so in einer Situation, wo sie so verzweifelt sind und niemand kann ihnen wirklich helfen. Und das ist dann so mein Antrieb geworden oder eben mein heiliger Zorn. Und dann bin ich einfach immer mehr auf die Spur, bis ich einfach einen Schritt unternommen habe. Aber es ist natürlich noch lang gegangen und es ist ein langer Weg und es sind viele Gespräche und viele Leute involviert und das ganze Team, das dann wirklich, sage ich jetzt einmal, auf den heiligen Zornzug aufsteigt und mit dem dann Gas gibt. Mhm.
Ja, aber eben, du bist dann tätig geworden, du hast gehandelt, das finde ich so faszinierend an der Geschichte. Das heisst, es hat angefangen mit Massage, die du dann hast angeboten, oder, für die Frauen. Und von dort aus hat sich ergeben, das eine hat das andere ergeben. Wahrscheinlich ist eben Global Act dann als erstes in dieser Zeit drin, oder? Mit all diesen, man ich mich noch besinnen, die Bilder vom Stiletto-Lauf, oder? Wo ihr darauf aufmerksam gemacht habt, oder? In den Stöckeli-Schuhen einen Sprint herlegen, ist eigentlich so ein bisschen das Thema dort, oder? Und einfach, ja, man kann sie alles nachlesen. Ich kann da gerne noch ein bisschen Werbespot machen für das Buch, das No-Filter-Buch, das im Fontis Verlag rausgekommen ist und wo das eindrücklich schildert. Jetzt frage ich wieder einmal die andere Tabea Legler, wenn du so eben auch jetzt das erlebt hast, die letzten 6-7 Jahre, wo die Familie von Tabea Obliger und Matt Obliger durchgegangen ist. Was kommen dir da für Gefühle und Gedanken als erstes suchen?
Also, die Familie ist wirklich unglaublich mutig. Und meine mutige Schritt wagen, das ist mal eins, aber nachher Nerven auslaufen, wenn du diesen Schritt gemacht hast und dann das durchziehen. Ich meine, Ich weiß noch, wie die auf Tel Aviv gekommen sind und die dreckige, unfertige Wohnung, die ausgesehen hat wie eine Baustelle. Du kannst nie schlafen, nie liegen, hast keinen Kühlschrank, der geht. Einfach nichts. Weißt du, so Konsequenzen, die dir dann wirklich ans Leben gehen. Und du als Familie nicht einmal. Nein. Nein, einfach. Was dir erlebt hat, das ist unglaublich. Und ich meine, wir sind ja jetzt schon ein paar Mal besuchen und immer wieder zu sehen, wie sie so unglaublich kräftig in dem innen laufen, weil das ist ein Kampf und ein Kampf und ein Kampf und wieder ein Kampf und es braucht wieder mutige Schritte und das mutige Dranbleiben, dass man die Sicht nicht verliert und so weiter. Also, wenn wir von mutigen Leuten reden, dann ist wirklich Tabea und der Matt zwei unglaublich starke, mutige Menschen, wo ich meine, wie lange kennen wir uns jetzt? 15 Jahre, hätte ich gesagt, oder? Sis. Ja, wo wir unser erstes Meeting hatten, wir zwei. Und ich glaube, im Oktober gewesen. Müsste fast sein, Oktober vor etwa 15 Jahren. 2003 haben wir euch kennengelernt. Und immer schon haben wir mit obliges Zeug erlebt und ich habe gemerkt, die sind noch eine schon viel gröbere Stufe mutiger als wir. Also, wir haben mit euch Wanderungen gemacht, da wäre ich mit meiner Familie nie durch, nie mehr, nein, wirklich. Und du einfach so, ja, das schaffen wir schon, komm nur. Und wie gesagt, also, sie sind wirklich, sie sind am richtigen Platz. Sie sind wirklich am richtigen Platz, aber es kostet einen Haufen. Und wir auch, wenn wir irgendwie können, dann unterstützen wir sie mit was wir können. Einfach, ja, das ist unglaublich, was sie leisten. Also können wir uns immer wieder eine Scheibe abschneiden. Ja.
Ja, absolut. So erlebe ich so die Momente, wo ich jetzt da immer ein bisschen reinschauen oder eben, wenn man das Buch liest, dann fährt einem das schon sehr ein. Und jetzt in der Phase, wo wir gerade gegenwärtig sind, weißt du, Tabea Obliger ja eingangs gesagt, lasst uns ja auch noch ein bisschen über das reden. Man liest viel von Israel. Mich interessiert es natürlich umso mehr jetzt, seit ich es mal selber erlebt habe. Und das ist ja noch eine von der letzten Reisen gewesen, oder letzten Gelegenheiten gewesen, wo wir dann noch sind, bei euch gesehen. Kurz darauf aber hat sich dann alles ziemlich verändert durch jetzt das Virus. Wie geht es euch jetzt in dem Jahr, kann man sagen, wo das etwa verläuft, Tabea Obliger?
Ja, es gibt so ein Zitat von Charles Dickens und das heißt, it was the best of times and it was the worst of times. Und ich würde sagen, das ist so ein bisschen Zusammenfassung vom 2020 für mich. Ich habe extrem müssen zurückstehen, was das Operative von Kite Pride anbelangt, weil eben Lockdown, also wir sind. Wenn man in der Schweiz von Lockdown redet, dann sage ich immer so, wir haben keine Ahnung, was Lockdown wirklich bedeutet. Bei uns ist, unsere Kinder sind im 2020, glaube ich, 2 Monate gesamthaft in die Schule. Der Rest ist alles per Zoom hat das stattgefunden. Und dann mit der Sprache und alles zu handeln und auch zu sehen, wie einfach die Kinder ganz anders und ganz verschieden auf Zoom reagieren. Der eine kann sich super konzentrieren, der andere hängt voll ab, macht nichts, wird passiv, fast depressiv. Tochter einigermaßen okay. Und das ewige Auf und Ab. Und ich denke immer, wenn die, die mich folgen auf Instagram, ich probiere mein Instagram sehr authentisch zu führen und auch wirklich ein bisschen zu sagen, hey, klar seht ihr Bilder vom Meer, aber das ist so das, wo man, das ist das Einzige, was man so ein bisschen Sanity gibt und wirklich so eine Oase. Aber alles andere, ich meine, sie machen Regeln und halten sich nicht dran und dann weiß man einfach nie, woran man ist. Und es ist nichts klar. Und ich liebe auch der Brené Brown, ihres Zitat, wo sie sagt: Clear is kind and unclear is unkind. Also Klarheit ist wirklich, das ist freundlich und unklar sein ist einfach wirklich das Schlimmste, was man einem Menschen kann antun. Und das ewige Unklar, und es kommt eben auch von der politischen Instabilität, vom jetzt eigentlich Parlament, wo zwei Leiter sind. Klar ist der Bibi Netanyahu eigentlich da, aber es ist der Gantz und dann das ewige Hin und Her und die ewigen Diskussionen. Und es ist wirklich, und Israelis haben so, also ich meine eben, Wir lesen ja, oder die meisten, die da wahrscheinlich zuhören, kennen die Bibel, kennen, wie das Volk von Israel war. Und das ist heute noch so. Die sind so eigenwillig, stur, eigensinnige Menschen. Sie machen wirklich, was sie wollen. Es gibt Regeln und sie brechen sie. Und wir sind permanent in einem Lockdown, Semi-Lockdown, kein Lockdown. Es ist Lockdown, aber die Straßen sind voll. Es ist Lockdown, die Strände sind voll. Weil jeder sagt sich, ja, wenn es jetzt nicht einen Buß gibt, dann mache ich, was ich will. Und das macht alles extrem, extrem zäh und lang. Und jetzt haben sie wirklich die ganzen Impfungen ausgerollt wie blöd. Ich meine, anscheinend sind 1,3 Millionen, wahrscheinlich ist der Stand schon fast bei 1,5 Millionen Menschen schon geimpft. Und sagen immer irgendwie, das ist der Retter und sind mega stolz drauf. Aber jetzt sind die Zahlen wieder extrem aufgeschnellt. Logisch, jeder, der sich geimpft hat, ist wahrscheinlich jetzt mit dem Ganzen auch noch infiziert. Und es ist, jetzt haben sie gesagt, heute ist Mittwoch, Donnerstag, morgen gehen wir nochmal in einen zweiwöchigen Voll-Lockdown. Und niemand weiss, ist es jetzt wahr oder nicht, weil sie haben schon von 3 Lockdowns geredet. Und es ist jedes Mal einfach so, dass man nicht recht weiss, woran das man ist. Und in dem Ganzen innen eine Firma zu führen mit Menschen, die traumatisiert sind, das war wirklich eine krasse Herausforderung. Und wir haben ziemlich wirklich Jobtraining müssen machen im Sinne von, der Matthias hat einfach sich dem Geschäft gewidmet und ich mit dem Kind. Und dann ist, aber das ist, darum ist es wirklich für mich fast das schwierigste Jahr gewesen, weil du bist dann, ich war so überfordert gewesen mit dem Kind, mit der Situation, von der Sprache, von allem und er mit dem ganzen eben Geschäft führen und ich habe mitgelitten, weil ich ja weiss, wie unsere Leute leiden und ja, es ist wirklich, es ist eine extrem herausfordernde Zeit gewesen und gleich ist es eine Zeit gewesen, wo wir haben Moment gehabt, wo wir hey, die Leute in der Regierung erreicht, die wir haben müssen, um unser Projekt auf der sozialen Ebene mehr voranzutreiben. Und darum sage ich eben so, the worst of times, für mich einfach persönlich, emotional, auch für unsere Ehe ist es nicht einfach gewesen, für die Familie, aber so für das Geschäft ist es jetzt nicht unbedingt für die Leute, dort ist so immer noch harzig und wir sind immer noch dran mit ihnen, aber so rein geschäftlich, was das Soziale anbelangt, was im 2021 hoffentlich wird machbar sein, mit der Regierung zusammen, mit finanzieller Unterstützung, mit mehr Menschen Job anbieten, das ist, sage ich jetzt mal, the best of times gewesen, wo wir jetzt wirklich einen Meilenstein erreicht haben und das erste Mal können sagen, wow, die Frucht zu sehen nach 6 Jahren beißen, das wird jetzt wirklich im 21 Frucht, sichtbare Frucht tragen.
Und das hat wahrscheinlich auch zu tun mit dem, dass man hört viel von dem schwedischen Modell, oder skandinavischen, ja, Modell, wo jetzt mehr und mehr eben in anderen Ländern auch kommt. Und in Israel ist das jetzt, glaube ich, auch schon zum Durchbruch gekommen. Oder eben, das ist das, was du ein bisschen ansprichst, auch mit dem Politischen, das verändert. Oder?
Ja, genau. Ja. Aber auch eben wirklich so in der Leidenschaft wird es eine grosse Veränderung geben. Und ja, also von dem her mit dem schwedischen Modell will die Regierung jetzt eben auch mehr Jobs anbieten für die Menschen, die rauskommen, weil man kann ja nicht einfach das Ganze verbieten und dann keine Lösung anbieten für die Frauen und Männer, die drinnen sind. Und dort kommen wir eben rein. Und durch das, dass wir jetzt so einen Namen uns können verschaffen und auch Zeit hatten, auch im Lockdown innen, suchen die Medien auch immer wieder nach interessanten Projekten, um darüber zu berichten. Dann haben wir eine nationale Sendung gehabt im lokalen Fernsehen, die wirklich gleichzustellen ist, mit dem Schweizer Fernsehen aufzutreten. Und das ist wirklich, das hat eingeschlagen wie ein Blitz. Und plötzlich haben wir sehr grosses Ansehen bekommen, auch von den lokalen Leuten da. Und das ist wirklich gewaltig. Das hat uns gewaltig vorantrieben.
So genial. Und eben einfach, das bestätigt sich auch sehr stark, was ihr am Anfang gesagt habt, beim Kite Pride oder so. Es geht eigentlich darum, Jobs zu finden für die Leute. Einfach sie nur rausholen, bringt ihnen noch nicht das, was sie. Also, sie suchen Perspektiven, Art, oder? Ja,
ja. Wirklich. Ja, sie sagen wirklich selber von sich, wie gesagt, ich habe am Anfang so lange mit diesen Leuten, mit diesen Opfern geredet und sie sagen, wir brauchen kein Mitleid, wir brauchen Jobs, wir brauchen Lösungen. Und wir probieren jetzt wirklich eine von diesen Lösungen zu sein, die wirklich verhebt und wo man sich wieder integrieren in die Gesellschaft.
Ja, wenn wir noch wieder ein bisschen zu dem kommen, jetzt einfach anfangs von diesem Jahr, von diesem 21. Was erwartest du? Du hast gesagt, dort erhoffst du dir einiges. Ein paar Sachen sind gut am Anlaufen und Signale sind positiv, dass sich da etwas verändern kann. So von der Gesamtsituation, weißt du? Oder was gibt dir Halt? Vielleicht auch von dort her gefragt und Hoffnung von deinem Glauben her, das weiteres Jahr einfach so in Angriff zu nehmen.
Ich glaube, was ich wirklich gelernt habe im 2020, und ich frage auch immer Gott für ein Wort, und er hat mir im 2020 das Wort gegeben, präsent sein. Und es klingt so einfach, so to be present. Aber wenn wir eben wirklich in der Gegenwart sind und wirklich präsent sind, das heisst eben mit dem Kind, bin ich voll präsent oder habe ich im Hinterkopf noch, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ich muss noch das machen, ich schaue auf das Handy, ich bin noch da, ich bin noch in 7000 Orten, dann ist man nicht präsent, dann ist man nicht fokussiert. Und das ist so wie, ich glaube, er hat das mehr wie zum Schutz gegeben, dass ich, weil ich bin sonst eine extreme Visionärin, ich schaue voraus und ich will schon 1000 Schritte weiter sein und bin so das wilde Ross, das wirklich einfach mal aus dem Stall will. Und er hat einfach immer wieder, habe ich es gehört, bis präsent, bis in der Gegenwart inne. Und ich glaube, das hat mir auch die Kraft gegeben, um überhaupt das auszuhalten von so einem Lockdown, wo man nie weiss, was rauskommt. Und jetzt auch für das 2021 merke ich, wieso, hey, es braucht weiterhin das einfach Gegenwart zu geniessen und eigentlich den Vers voll umzusetzen von «Mach dir keine Sorgen um morgen», sondern du wirklich einfach einen Tag um einen anderen nehmen. So mit dem Lockdown, das könnte man schon wieder fast schwarz werden vor den Augen. Und ich sage einfach, okay, jetzt, ich habe keine Ahnung, ich schaue die Nachrichten nicht mehr, ich sehe dann bei der Umwelt draußen, was wirklich läuft. Und einfach mehr auf das zu fokussieren, was mir gegeben worden ist. Das sind meine Kinder zuerst einmal und dann sind es unsere Leute. Und jetzt machen wir einfach das Beste daraus, dass sie wirklich durch das durchkommen. Und weiterhin wirklich in dieser Gegenwart zu leben und uns nicht Sorgen zu machen. Und das ist etwas, was ich jetzt 21 wieder mit Ihnen nehme, bis ich das nächste Wort bekomme. Aber es ist so, man hört es fast zu wenig. Es ist immer so, wo willst du her, wo willst du her, wo willst du her? Und ich sage, hey, ich glaube wirklich, be present, be present.
Danke vielmals. Da bin ich auch obliger, dass du es reingenommen hast in das Leben, das dir im Moment müsst führen, dass sehr viel Einschränkung von Freiheit und viel Unklarheit, wie du das auch schön gesagt hast. Bei uns ist ja das auch so ein bisschen ein Unwort geworden, die Planungssicherheit, die fehlt im letzten Jahr. Alle sind auch bei uns ein bisschen im Jammermodus, habe ich manchmal das Gefühl. Aber ich lege die Frage an dich, die andere mutige Frau in meinem heutigen Talk. Wie gehst du das neue Jahr an? Weißt, was sind da so deine Gedanken auch? Natürlich, wir wissen, Lockdown leid im Vergleich zu Israel, aber was macht es bei dir, bei euch, Familie Legler?
Ich glaube, was wirklich ein Geschenk ist, wenn man unterwegs ist mit Gott, ist, wenn man sich geborgen fühlen bei ihm. Und ich glaube, das ist jetzt mir und unserer Familie im letzten Jahr mega zu gut gekommen, dass wir sind keine ängstliche Familie. Auch in dieser ganzen Corona-Zeit innen nicht. Wir halten uns an die Regeln, wir so gut wie es nur geht. Vernünftig. Wirklich vernünftig, so wie es soll sein, aber wir haben keine Angst. Und wir haben die Freude am Leben nicht verloren. Und ich glaube, das ist es so, das ist auch das, was ich am Praise Camp gesagt habe. Ich habe hier den Vers von Josua 1, Vers 9 habe ich dann vorgelesen. Und das ist wirklich, der Vers ist so stark, aber der ist so stark auch auf unserem Leben. Ich lese ihn mal vor. He? Sei stark, sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Also lass dich nicht entmutigen, denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei, wohin du auch gehst. Und ich glaube, für uns ist das so wie selbstverständlich. Gott ist mit uns. Er schaut zu uns. Er hat seine Hand über uns. Er ist unser Vater. Und ja, es ist so wie der Wert, den du weißt, in dem innen bist du geborgen. Also mir ist das extrem so gegangen, unseren Kindern auch, meinem Mann auch. Wir haben uns geborgen gefühlt bei Gott und haben einfach keine Angst gehabt. Und nehmen das weiterhin mit in auch ins nächste Jahr, ins 21. dass Gott mit uns ist, dass wir uns nicht müssen fürchten müssen, obwohl ja nichts, also wenn du reingehst und anfängst studieren, dann kannst du wirklich Schiss bekommen vor diesem Jahr. Aber das ist wie auch etwas, das sind wir einfach nicht. Wir sind nicht Menschen, die uns grundsätzlich so über einen Abgrund Gedanken machen, was ist, wie es Tabea auch gesagt hat, dass sich Sorgen machen für morgen. Es bringt nichts. Es bringt nichts. Und ich glaube, wir sind crazy genug zu sagen, hey, wir genießen einfach das Leben trotzdem und haben einfach Freude. Und das ist wirklich das, was halt auch immer wieder rauskommt. Einfach so die Freude am Leben. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Es gibt doch so ein Lied, das Kind immer gesungen.
Ja.
Aber es ist wahr. Es ist wirklich wahr. Es ist ganz einfach. Das ist wie auftätowiert. Mhm. Ja.
Genau. Ja, super. Tabea und Tabea, es hat total Spass gemacht, ein bisschen dürfen mit euch einfach einzutauchen in eure Lebenswelt sozusagen, in das, was ihr schon erlebt habt, Erfahrungen so in euren Rucksack gesammelt habt und dass ihr das auf diese Art hier habt, teilt mit uns. Das war eine riesen Ehre gewesen, auch für mich, wirklich, hat mich gefreut und ich denke, es wird vielen gehen, die das jetzt noch schauen oder schon live jetzt drin sind, die wirklich eine Scheibe können abschneiden und können viel mitnehmen. Und auch ermutigend sollen sein, das ist immer auch der Wunsch von diesen Sendungen, dass sie ermutigend können sein. Weil ich glaube, die beiden, Tabea Legler hat es am Schluss jetzt so gesagt, aber auch dort, Tabea Obliger, haben die Treue von Gott ja immer auch wieder erlebt in diesem Allem, wie er reinkommt. Und das soll über allem, denke ich, stehen. Auch jetzt zum Schluss von so einer Sendung, die wir haben dürfen machen. Jetzt habt ihr noch etwas, wo ihr gerne noch loswerden und noch einen Wunsch oder etwas, wo der Tabea Obliger vielleicht den Schweizerinnen und Schweizer noch willst mitgeben auf das Jahr oder ist alles so weit gut, dass...
Ja, ich glaube, ich werde wirklich auf das eigentlich anknüpfen, was Tabea hat gesagt hat, Freude nicht verlieren, wirklich Freude, weil ich war ganz kurz in der Schweiz gewesen, im Dezember, habe dann gerade das ganz, ganz kleine Fenster ausgenutzt, wo ich dort nicht Quarantäne machen musste, da daheim schon wieder. Und ich war dort so unterwegs und ich habe gemerkt, die Schweiz ist nicht mehr die Schweiz. Also die Leute, wie sie sind, fast jeder, der mir begegnet ist, Fremde, sogar Bekannte, einfach so, es ist so bedrückt gewesen, es ist so anders gewesen. Es ist, und ich merke, da sind die Israelis ganz anders. Sie nehmen wirklich einfach... Sie lassen sich das Leben nicht stellen. Manchmal machen sie auch ein bisschen zu verrückte Sachen und wirklich zu viele Regeln brechen. Und darum sind wir immer noch in einem Lockdown. Und der Schweizer hält sich ganz brav dran. Und darum funktioniert viel dort besser. Aber ein Israeli ist einfach oft mutiger. Und es gibt ihres Fazit ist auch, hey, probier es aus. Wenn es nicht funktioniert, probierst du das Nächste aus. Aber es ist nicht so, dass ich muss... Bevor ich überhaupt etwas angefangen habe, muss ich schon alle Lösungen haben. Sondern es ist wie so, komm einfach mal drauf los und im Gehen lehre ich, im Gehen gehe ich um, im Gehen stehe ich wieder auf und ich lasse mir einfach die Freude am Leben nicht nehmen. Und das möchte ich wirklich einfach sagen, und wie es Tabea so schön gesagt hat, Freude am Herr ist unsere Stärke und lebe das.
Wunderbar. Danke vielmals euch beiden noch einmal.
Merci dir.
Es hat wirklich sehr gefällt, da einen Austausch können zu machen mit euch. Und lasst gerne eure Männer grüßen. Oder vielleicht weiss ich die auch noch reinschauen, und ich auch gut kenne durch ICF oder eben Matt, ja, auch noch aus ICF-Zeiten zum Teil. Und nachher auch jetzt bereits Tel Aviv, wo wir uns getroffen haben. Alles Gute, viel Segen euch für das 2021. Und ich tue noch abschließen gerne mit dem Hinweis einfach auf den YouTube-Kanal von LiveNet, wo ihr gerne dürft abonnieren. Da seid ihr immer auf dem Laufenden, was so für Videos wieder draufkommen. Ihr könnt auch natürlich Kommentare abgeben oder Grüße schicken, auch Tabea auf Tel Aviv, die können wir so weiterleiten. Und das ganze Archiv von den Talks findet ihr auf livenet.ch/talk. Auf Spotify sind die Talks dann jeweils auch als Podcast verfügbar. Wenn ihr einmal nur reinhören wollt, vielleicht, dann ist das auch möglich. Jetzt wünsche ich noch einen ganz schönen Tag und gute Zeit. Bleiben wir wirklich, wie es beide am Schluss gesagt haben, behalten wir das Strahlen und die Freude und geben wir das weiter. Ich glaube, das ist, egal wie unklar und unsicher alles ist das, was wir immer machen können. Und wir haben eine Hoffnung, die darüber ausgeht und vergessen wir das nie. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.
Danke gleichfalls.
Danke.
Ciao. Ciao.